So, wir haben Parashat Mishpatim. Wie ich vorbereitet habe, ist mir gerade noch rechtzeitig aufgefallen, dass ich letztes Jahr auch zu Parashat gesprochen habe. Voriges Jahr zu Parashat Mishpatim haben wir nämlich noch so altmodische Dinge gemacht, uns in einem Raum zusammenzusetzen, um zum Shiur zusammenzukommen. Und da dachten wir, wenn der Rav gerade nicht da ist, muss jemand anderer den Shiur halten, weil ich habe voriges Jahr eigentlich eine Haftara-Serie gemacht, wie sich einige erinnern. Aber Parashat Mishpatim habe ich den Parashat-Shiur voriges Jahr gemacht. Also ist mir rechtzeitig eingefallen, ich sollte nicht dasselbe wieder erzählen, sondern vielleicht das, was ich letztes Jahr ausgelassen habe, könnte ich ganz gut heuer bringen. Parashat Mishpatim ist eine Parasha, wo wir sehr viele Einzelheiten finden, wo wir vielleicht auch ein kleines bisschen verwirrt sein können, wie das jetzt zusammenhängt. Also die Sachen an und für sich sind einmal schlüssig oder vielleicht sind sie es auch nicht, sondern bedürfen sehr, sehr große Erklärungen. Aber warum auch nicht? Aber eine Frage, die sich hier in diesem Teil des Chumash stellt, ist, wieso steht das jetzt an dieser Stelle? Wie hängt das zusammen? Wie gehört das zusammen? Und ich habe voriges Jahr gezeigt, dass es eine gewisse Symmetrie gibt zwischen dem, was noch aus der Parascha der letzten Woche war, vor Matan Torah, die Vorbereitungen auf Matan Torah und die Aseret HaDibrot, bis zu dem Ende von Parashat Mishpatim, wo ein Bund geschlossen wird. Und in der Mitte haben wir Teile, wo es dann einerseits geht um Mitzvot zwischen Mensch und Mensch und dann geht es um das Verbot des Götzendienstes. Und ich habe voriges Jahr gezeigt, dass das so aufgebaut ist, dass das eine gewisse symmetrische Struktur hat. Und wir wollen uns mit dem Schluss der Parascha ein bisschen beschäftigen. Denn was ich auch voriges Jahr gezeigt habe, war, dass das letzte Kapitel unserer Parascha, wo ein Bund geschlossen wird, dass das eines ist, wo es verschiedene Meinungen gibt, wie chronologisch das ist. Und wir haben uns voriges Jahr an der Variante von Rashi orientiert, die sagt, dass es nicht chronologisch ist. Aber es gibt natürlich auch noch die anderen, die sagen, dass es schon chronologisch ist. Und wir wollen uns diese andere Auslegung heute ein bisschen anschauen. Das ist das, was ich für heute vorhabe. Vielleicht doch ein kleines bisschen zum Anfang der Parascha. Die Parascha beginnt ja mit einem Absatz, wo wir uns vielleicht so ein kleines bisschen wundern können oder uns ein bisschen umgeworfen fühlen über den Inhalt, der jetzt kommt. Wir erinnern uns, wir hatten Aseret HaDibrot, wir hatten das große Ereignis am Berg Sinai. Wir sind immer noch am Berg Sinai, das bleibt jetzt eine Weile noch. Aber wir hatten dieses riesengroße Ereignis der Aseret HaDibrot. Und jetzt fängt die Parascha an und ein neuer Absatz fängt an mit Ve'ele ha-Mishpatim. Das sind die Mishpatim, die Rechtsordnungen, die Gesetze, die du vor sie legen sollst. Der, der angesprochen ist, ist natürlich Moschee, das ist nicht schwer. Mosche soll gewisse Gesetze jetzt, Gebote, Mishpatim, dem Volk mitteilen. Soweit so klar. Das ist das, was wir erwarten. Wir haben Aseret HaDibrot gehört. Wir erwarten jetzt noch mehr. Da gibt es ja noch ein bisschen was Kleingedrucktes. Wir haben erst 10 von 613, also kommt noch was dazu. Soweit klar. Und dann erfahren wir als erstes von allen Mitzvot, die jetzt in Frage kommen würden, sind ja eine ganze Menge Mitzvot offen, die wir noch nicht gehört haben. Als erstes erfahren wir, wenn du einen hebräischen Knecht kaufst, soll er 6 Jahre arbeiten. Und im 7. Jahr geht er frei hinaus. Ja, ich meine, okay, aber das ist das Wichtigste, das ist das Dringendste. Wenn ich anfange, irgendwo Mitzvot zu erklären. Und einstweilen haben wir haben schon gelernt über den Schabbat, bevor Matan Torah war. Wir haben die 10 die Brot gehört. Und das Erste, was mir jetzt einfällt, ist nicht Feiertage, Sukkot, Rosh Hashanah oder Kashrut oder irgendwelche Dinge, die man für so richtige Highlights halten könnte. Das Erste, was mir einfällt, ist die Geschichte von einem hebräischen Knecht, der nach 6 Jahren freigeht. Wieso? Wieso an dieser Stelle? Es gibt eine Erklärung, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne. Und das ist eine dieser Erklärungen, die ich schon so lange kenne, dass ich nicht mehr weiß, wo ich sie das erste Mal gehört habe. Es gibt eine Erklärung, dass hier die Tora gerade justament mit einem Fall beginnt, wo wir es mit einer sozial ganz, ganz nach unten gerutschten Person zu tun haben, weil es ist die Auslegung dieser Halacha, die wir hier haben, dass der Eved Ivri, der hier angesprochen ist, ein Dieb ist, der etwas gestohlen hat und jetzt das Diebesgut zurückzahlen sollte, aber das arme Hascherl hat kein Geld, er kann das gestohlene Gut nicht zurückzahlen. Also nehmen wir an, er hat ein Schaf gestohlen und er hat dieses Schaf in der Zwischenzeit gegrillt und aufgegessen, dann kann er das auch nicht mehr einfach zurückgeben und Geld hat er auch keines, er kann nicht zurückzahlen und jetzt wird er als Knecht verkauft, um das reinzubringen, was er an Geld schuldet. Das ist natürlich jetzt nicht gerade das, was so der Normalfall im Leben ist, sondern da ist jemand ganz, ganz unten am Ende der Gesellschaft angekommen und mit so etwas beschäftigt sich die Tora gleich einmal, weil die Tora uns sagen will, auch so einer hat Rechte. Auch der, der ganz tief gesunken ist, wo jetzt nichts anderes mehr zu machen ist, als dass der Sklave verkauft wird, um seine Schuld zu bezahlen, auch der hat gewisse Rechte. Und mir ist dann etwas aufgefallen, was mir erst vor kurzem aufgefallen ist. Ich fand diese Erklärung immer sehr schön, aber mir ist etwas aufgefallen, dass wenn wir uns wundern über diese Zusammenstellung, dass als erstes die Tora hier von dieser Situation spricht, gibt es nicht andere Halachot, dass wir uns zwar heute wundern in einer modernen Welt, aber wenn wir zurückgehen zu der ersten Generation der Bnei Israel, die gerade die Tora am Berg Sinai akzeptieren, ja, die sind ja gerade Sklaven gewesen. Die sind ja frisch aus Mizraim befreit worden. Also für die ist das vielleicht etwas, das für die Menschen durchaus sehr lebensnahe war. Regeln, die einen Sklaven betreffen. Die sind gerade aus der Sklaverei aus Ägypten rausgekommen. Das ist Nebach 3 Monate, dass die überhaupt erst draußen sind. Und jetzt haben die natürlich noch ein Verständnis dafür, was ist das, ein System mit Sklavenhaltung? Und gibt es das bei uns jetzt auch? Und was ist da los? Können wir das auch machen? Irgendwie kann man sich auch denken, dass in der Zeit, die bisher verstrichen ist nach dem Auszug aus Ägypten, sich auch schon ein bisschen herauskristallisiert hat, wer die Wohlhabenderen sind, wer die sind, die irgendwo stranden. Und wie organisieren wir unsere Gesellschaft jetzt? Und dann lernen Sie als allererstes, Moment, in unserem Fall, wenn es überhaupt dazu kommt, dass einer ein Sklave wird, dann gilt, dass das nicht für ewig sein kann. Der hat eine Grenze, der muss nach 6 Jahren freigehen. Also für die Menschen damals war das wahrscheinlich gar nicht so eine erstaunliche Zusammenstellung der Themen, wie wenn wir das heute lesen und wir uns denken, wieso das? Ich sehe, dass hier etwas im Chat ist. Ich versuche, warum man die Sklaverei nicht so ganz ablehnt, das war in der Antike kein Thema. Es gab in der Antike keine angestellten Dienstverhältnisse. Man war entweder selbstständig und hatte das Geld, selbstständig zu sein, oder man war irgendjemandes Sklave. Also jemand, der das Geld nicht hatte, selbstständig zu leben, weil er zum Beispiel kein eigenes Feld hatte, der musste sich irgendwo verdingen. Also das ist nicht die Frage gewesen, sondern die Frage ist gewesen einer Begrenzung. Ich kenne eine Kollegin, die hat es einmal so formuliert, dass sie gesagt hat, das ist die Einführung des Arbeitsrechts, dass es überhaupt Rechte gibt, dass es überhaupt Begrenzungen gibt, wie man den Sklaven behandelt und wie nicht. Das ist das, was hier eingeführt wurde. Jetzt gibt es hier noch einen Aspekt, nämlich Samson Raphael Hirsch weist hier sehr, sehr ausführlich darauf hin. Wir verstehen diese Halacha nur, wenn wir schon eine umfangreichere Auslegung der Tora haben. Also man kann hier auch sehen, dass das hier ein Beispiel ist, dass die schriftliche Tora sich nicht ausgeht, ohne dass die mündliche Tora schon vorher da gewesen ist. Das ist ein ganz ein typischer Fall hier, dass man hier eigentlich sehr, sehr wenig versteht. Gilt für einige Stellen in der Parascha dieser Woche, dass man sehr, sehr wenig versteht, wenn man nicht den Hintergrund von Torah Shebaalpeh, von mündlicher Tora hat, ohne das, was wir heute aus dem Talmud rausnehmen und was ursprünglich mündlicher Hintergrund war, kommt man hier an Grenzen des Verständnisses. Also hier kann man auch, wenn man will, ein Beispiel dafür sehen, dass die Tora ja bekanntlich von Mosche erst übergeben wurde am Ende seines Lebens, die schriftliche Tora, zumindest in ihrer Gesamtheit. Wir werden auf die Frage heute vielleicht noch kommen, wann was aufgeschrieben wurde, weil das ist ein Satz, der setzt eindeutig voraus, dass man schon einen gewissen Hintergrund hat, wovon überhaupt die Rede ist. Und das ist das schriftliche Protokoll dazu. Jetzt blättern wir ein bisschen durch. Wir haben also sehr, sehr viele dieser Mitzvot jetzt, die in irgendeiner Weise zwischen Mensch und Gott sind. Es gibt dann die Entschädigungssachen, die übrigens ein sehr, sehr intensives Betätigungsfeld für talmudische Auslegung sind. Also wir haben hier mitten in Parashat Mishpatim bei diesen Entschädigungsgesetzen, wenn einer etwas geliehen hat und es geht kaputt und so weiter, da haben wir wenige Sätze im Chumash, wo wir dann ganz, ganz viel in den talmudischen Traktaten Bava Kama, Bava Metzia, Bava Batra, glaube ich nicht mehr so, aber Kama und Metzia haben. Wir haben das berühmte Ayin Tachat Ayin, übrigens für solche, die Jiddisch verstehen, beziehungsweise nein, es hat auch englische Untertitel. Es fällt mir jetzt gerade ein, ich sage das spontan. Es wurde vor kurzem auf YouTube hochgeladen, seit eine Woche ungefähr ist es auf YouTube hochgeladen, aber es ist eine uralte Aufnahme. Es gibt seit kurzem auf YouTube eine Aufnahme, wo Rav Soloveitschik über Ayin Tachat Ayin spricht und über die Frage, warum die Tora es so formuliert und nicht gleich sagt, dass es um eine finanzielle Entschädigung geht. Wenn ich das jetzt in einem Satz zusammenfasse, dann ist die Erklärung, weil wir einen Menschen eben nicht nur als von seinem Geld wert, nicht nur als eine Sache, die man in Geld abwiegt, betrachten wollen. Sollte jemand Interesse haben, es ist in Jiddisch, aber es hat englische Untertitel und ist extrem hörenswert. Also alle diese Dinge haben wir.
Kannst du den Link posten?
Ich habe den Link jetzt nicht zur Hand. Ich kann ihn am Schluss dann schicken. Ja.
Danke.
Ist übrigens auch hörenswert, wenn jemand einmal den Rav Soloveitschik auf Jiddisch im Original hören will, weil die Bücher sind meistens Übersetzungen ins Englische oder ins Hebräische von dem, was er auf Jiddisch vorgetragen hat. Und ich kann das finden. Und dann haben wir also all diese Entschädigungssachen, auch der Ochse, der stößig wird. Das sind Dinge, die wir modernem Rechtsverständnis Zivilrecht nennen würden, durchaus gemischt mit dem, was wir heute Kriminalrecht nennen würden. Die Tora macht diese Unterscheidung nicht so. Okay, warum auch nicht? Und wir wollen aber zum Schluss der Parascha vordringen. Es gibt dann auch das Verbot der Zauberei und Mahnungen gegen den Götzendienst. Und jetzt springe ich ganz, ganz weit und bin ich bei Kapitel 24. Möglicherweise sollte ich den Text jetzt aufmachen. Ich habe ihn nicht hergerichtet. Ich versuche ihn aufzumachen. Für die, die einen gedruckten Text bei sich haben, Kapitel 24, Vers 1, da fängt der neue Absatz an. Ich suche das schnell online, um es auch auf den Bildschirm werfen können. Share Screen, das Share. So, jetzt solltet ihr Schmott 24 vor euch haben. Kapitel 24.1, da fängt etwas Neues an. Da ist also auch im Humasch ein Pei für eine Parascha, die offen ist, eine Petucha, also da ist ein Absatz in einer Torrolle und es fängt etwas Neues an. Und das wird der Schluss unserer Parascha sein. Ve'el Moshe Amar, Ali El Hashem, Atave Aharon Nadave Abihu, Ve'shiv'im Mizikni Yisrael, Ve'ishtachavitem Mirachok. Gott sagt zu Moshe, also diese ganze Geschichte, dass jetzt verschiedene Mitzvot gekommen sind, wo Gott zu gesagt hat zu Mosche, er soll das dem Volk erklären. Und Mosche hat das auch erklärt, das ist jetzt erledigt. Und jetzt kommt diese Stelle, wo sich eben die Kommentare nicht einig sind, ob das chronologische ist oder nicht. Gott sagt zu Mosche, geh hinauf auf den Berg. Und du mit Aaron und Nadav und Abihu, das sind die älteren Söhne Aarons, und Shiv'im 70 von den Ältesten, von den Skinim. Die Skinim sind meistens auch die Gelehrten, wir können das aber auch noch besprechen, weil die Skinim hier genau sind. Und sie sollen sich verbeugen von Ferne. wir erfahren dann aus dem Folgenden, dass das meint, Moshe ist der eine, der wirklich auf den Berg hinaufgeht, während die anderen in einer gewissen Distanz bleiben. Also wir haben am Schluss drei Optionen. Moshe, der ganz hinaufgeht. Wir wissen, es endet dann damit, dass Moshe die 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg bleibt und die ganze Zeit zurückkommt. Und wir haben eine Gruppe von Aaron, seinen beiden älteren Söhnen und 70 Skenim, wer immer die sind, die ein Stück weit vorgehen. Und wir haben das Volk, das unten bleibt und nicht zu nahe kommen soll. Das geschieht jetzt alles in Vers 2. Wenn Gash Moshe Levado, Moshe alleine, ist der, der ganz hinaufgeht, aber das Volk soll also unten bleiben. Und Moshe berichtet das alles dem Volk in Vers 3, weißt du, Perla Am, er berichtet et kol divrei Hashem, er berichtet all die Worte Gottes dem Volk. Und das Volk antwortet einstimmig. Und was antworteten sie? Das ist ein ganz ein berühmter Satz. Sie antworten, kol ha-dvarim asher diber Hashem ha-aseh. Alles, was Gott sagt, wollen wir tun. Und dann in Vers 4, Vayishtov Moshe et kol divrei Hashem. Moshe schreibt die Worte Gottes nieder. Da ist jetzt auch die Frage, was genau ist das? Was schreibt er da auf? Und am Morgen in der Früh steht er dann auf, baut einen Altar unten am Berg, das heißt dort, wo die ganze Volksmasse ist. 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Und er schickt Jünglinge, die gewisse Opfer bringen. Und nimmt die Hälfte des Blutes und sprengt das an den Altar. Es kommt hier eine Handlung, eine Opferhandlung, die wir eigentlich später vom Mishkan und vom Beit HaMikdash kennenlernen. Einstweilen ist das so eine Art wie ein Vorgriff. Hier wird schon ein Opfer gebracht, das so ausschaut wie die Opfer, die später im Tempel sind, wo wir noch gar keinen Mishkan und keinen Beit HaMikdash haben. In Vers 7. Vers 7 ist interessant. Ich sollte den Bildschirm da ein bisschen runter rauf tun. Sahin, Vers 7. Vayikar Sefer Habrit. Und er nahm das Buch des Bundes. Sefer Habrit. Aha, was ist das? Vayikrabe Osneh Ha'am. Und er ruft, er liest in die Ohren des Volkes. Ich stelle mir vor, dass in die Ohren des Volkes etwas zu lesen meint, dass es sehr eindringlich kommuniziert wird, dass es bei den Leuten wirklich hängen blieb. Das ist jetzt ein noch berühmterer Satz. Sie sagen, alles, was Gott spricht, werden wir tun und hören. Das ist dieses berühmte, sie haben am Berg Sinai gesagt, sie haben zuerst gesagt, wir werden tun und dann haben sie gesagt, wir wollen hören. Also sie wissen ja noch gar nicht die ganze Tora. Kommt ja erst, Moshe muss das draufgehen, die 40 Tage, haben wir alles noch vor uns. Und sie sagen jetzt schon, wir werden alles machen. Und lass uns dann hören, was es ist. Das Volk hat ja so viel Vertrauen in die Tora, so viel Vertrauen in das, was Gott von ihm will, dass sie sagen, wir machen das, auch wenn wir noch nicht wissen, was. Das ist die berühmte Stelle. Es gibt übrigens sehr, sehr oft eine Verwechslung, dass man annimmt, wenn man nicht genau nachschaut, dass dieser berühmte Satz, na aseh v'nishma, in der Parasha der letzten Woche ist. Weil wir wissen alle, das hat was mit Matan Torah zu tun. Und viele Leute sagen, ah, das ist in Parasha Yitro. Also man kann daraus eine Quizfrage machen für irgendwelche Bibelquizze, in welcher Parasha das steht. Nicht alle werden das richtig haben, aber wir werden gleich sehen, warum das tatsächlich auch nicht so einfach ist und warum man das leicht verwechseln kann. Moshe macht also dann diese Opferhandlung fertig, er nimmt das Blut und er gießt das in Richtung des Volkes, war das Richtung Altar gegossen und das ist also so eine Art von Bundesritual, das jetzt zwischen dem Altar, der also Gott repräsentiert, und dem Volk gemacht wird. Und dann gehen Moshe und Aharon, Adav und Abihu und 70 aus den Ältesten Israels hinauf. Und in Vers 10 haben wir etwas Seltsames. Vayeru et Eloki Israel. Und sie sahen den Gott Israels. Betachad raglav kema'ase livnat ha-sapir uche etzem ha-shamayim la tohar. Und sie sahen den Gott Israels und ihm zu Füßen wie so etwas wie ein Saphir, einer Ziegel und etwas wie des Himmels Wesen, Latahor zum Reinen. Also sie sahen irgendeine wundervolle Erscheinung. Und dann Vers 11, dann ist unser Absatz aus, die Parascha noch nicht, aber der Absatz. Ve'el atzili bni Yisrael lo shalach yado, vayichesu et ha'elokim, vayochlu, vayishtu. Und zu diesen Azilim, ich übersetze das mal mit Vornehme, das kann man auch streiten, was es genau heißt, zu den Vornehmen der Bnei Israel, Lo shalach yado, hat Gott nicht geschickt seine Hand, vayichesu et ha'elokim, und sie schauten Gott, vayochlu, vayishtu, und sie aßen und tranken. Puh, das klingt jetzt ein bisschen interpretationsbedürftig, wenn ich das vorsichtig ausdrücke. Und natürlich gibt es sehr viele Interpretationen. Es kommt dann ein letzter Absatz noch in unserer Parascha, wo Gott Mosche sagt, geh hinauf auf den Berg, weil ich möchte dir die Tafeln geben mit den 10 Geboten, die Steintafeln, und die ganze Tora möchte ich dir sagen. Und Mosche wird dann hinaufgehen und da geht Joshua ein Stück weit mit und Mosche verschwindet dann für die 40 Tage und 40 Nächte. Das ist dann der Schluss unserer Parascha. Und wir wissen, wie es weitergeht, dass dann das Volk in der Zwischenzeit ungeduldig wird. Und wir werden dann das Problem mit dem goldenen Kalb haben. Aber dann wissen wir davon nichts. Was wir uns anschauen wollen, ist dieser Absatz von 24.1 bis 24.11 haben wir diesen seltsamen, kryptischen Satz gehabt, dass die Vornehmen der Bnei Israel, dass Gott seine Hand nicht gegen sie geschickt hat und sie aßen. Sie schauten zuerst eine Erscheinung Gottes und sie aßen und tranken. Und in Vers 10 vorher war, dass sie irgendetwas sahen wie einen saphirenen Ziegel und dass alles ganz rein war. Das ist natürlich sehr fraglich, was heißt das jetzt? Dieser ganze Absatz, der bei 24.1 begonnen hat, damit, dass Gott zu Mosche sagt, geh hinauf zu Hashem und du sollst alleine ganz hinaufkommen und die anderen sollen ein Stück entfernter bleiben. Dieser ganze Absatz hat eine Diskussion unter den Kommentaren seit alten Zeiten, ob das hier chronologisch ist oder nicht. Wir haben schon öfter gelernt, dass in der Tora nicht immer alles chronologisch sein muss. Alle sind sich einig, dass das mal grundsätzlich möglich ist. Also auch die lernen möglichst viel in der richtigen chronologischen Reihenfolge lassen, stimmen zu, dass es kann Stellen geben, wo etwas nicht chronologisch erzählt wird. Aber Kommentare haben verschiedene Tendenzen. Das wurde auch schon mal besprochen, glaube ich, in einem Schuur von Abfolger irgendwann im Laufe des letzten Jahres. Kommentare haben verschiedene Tendenzen, das auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken. Also ich brauche wirklich sehr, sehr triftige Gründe, dass man mit freiem Auge erkennt, das kann jetzt nicht ganz chronologisch sein. Oder vielleicht auch leichter zu sagen, wenn es einen Ansatzpunkt gibt, na, das ist jetzt nicht chronologisch. Und hier haben wir so eine Stelle. Wir haben voriges Jahr darüber gesprochen, dass Rashi an dieser Stelle sagt, das ist nicht chronologisch, sondern dieser Absatz ist einzuordnen vor Matan Torah, vor den Aseret HaDibrot, also zwischen Kapitel 19 und 20 sozusagen. Wir hatten in Kapitel 19 letzte Woche diese Vorbereitung auf die Gabe der Torah, wo wir gesehen haben, es gibt die Lesart, dass das Volk nicht einverstanden war mit dem Vorschlag, dass Gott sich nur in einer Wolke zeigt, also sie eben nichts zeigt und das Volk wollte eine direktere Erscheinung und Gott hat dann gesagt, okay, und es gab diese 3 Tage Vorbereitung, wie sie sich reinhalten sollen und dort wäre das einzufügen. Natürlich braucht man dann auch eine Begründung, warum wäre das dort einzufügen. Und das ist das, was wir letztes Jahr besprochen haben, dass diese Symmetrie in der Struktur ein Hinweis darauf ist, dass diese 2 Teile zusammenpassen. Aber das allein reicht natürlich nicht. Der Schlüssel hier ist wahrscheinlich, was man unter dem versteht, was Mosche hier aufschreibt und was der Brit ist, der Bund. Also der Brit ist klar, wir reden von Brit Sinai, weil einen anderen können wir jetzt nicht haben. Wir hatten früher einmal den Bund mit den Urvätern, das ist klar, dass davon jetzt nicht die Rede ist, weil das ist lange her. Und wir würden nicht annehmen, dass hier etwas völlig Neues gemacht wird, einen Tag nach den 10 Geboten, sondern das ist irgendwie dasselbe. Und es gibt die Lesart, die Maharshi bringt, natürlich auf Basis eines Mithras, er nimmt das aus Michilta. Es gibt die Lesart, dass dieses Bundesritual, das wir gerade gelesen haben, das muss Mosche vorher gemacht haben. Weil irgendwie dann passt es, dass dann die große Erscheinung ist mit dem rauchenden Berg und Gott verkündet die 10 Aussprüche. Die, die sagen, wir lesen das chronologisch, sind die, die also grundsätzlich eher mal lieber chronologisch bleiben, wenn es nicht sein muss. Die verstehen das so, es war dieses große Event mit den 10 Aussprüchen und jetzt muss das irgendwie fixiert werden. Also, dass die Menschen am Berg gestanden sind und gesagt haben, ja, wir sind bereit und dass Gott 10 Aussprüche verkündet hat, das ist kein Vertrag. Sondern jetzt wird sozusagen eine Art Bündnisvertrag gemacht. Jetzt wird das schriftlich aufgesetzt und wird ein Ritual gemacht, das einen richtigen Bund konstituiert. Und das kann ja auch am Tag danach sein. Also das ist die Meinungsverschiedenheit. Wenn wir nach dem Ramban gehen, der ja gerne Rashi widerspricht, dann sagt er, dass das chronologisch ist. Und das Ganze, was wir hier hatten, hat stattgefunden einen Tag nach der Gabe der Tora. Einer, der natürlich auch, das hat mich nicht überrascht, davon ausgeht, dass das hier chronologisch ist, ist Ibn Ezra. Warum hat es mich nicht überrascht? Weil Ibn Ezra an sich die Angewohnheit hat, nach dem einfachen Wortsinn sehr radikal nach dem Pschat zu gehen. Und wenn ich möglichst viel radikalen Pschat haben will, dass ich den Text so nehme, wie er da steht, dann habe ich natürlich auch lieber, dass das alles chronologisch daherkommt. Also das wären zwei Vertreter der Lesart, die jetzt also nicht das ist, was Rashi macht. Übrigens auch Hirsch. Hirsch geht nicht explizit auf die Frage ein, aber zwischen den Zeilen ist klar, dass er davon ausgeht, dass es chronologisch ist. Der Kommentar von Hirsch orientiert sich auch relativ oft am Ramban. Also das passt auch zusammen, dass die beide hier dieser Ansicht sind. Jetzt, wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, wo haben wir einen Erklärungsbedarf? Ganz am Anfang haben wir Nadav und Avihu und die 70 Skenim. Wir kennen Nadav und Avihu allerdings nur, weil wir auch voriges Jahr schon brav Parashat HaShavua gelesen haben, weil sie wären jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten. Aber wir wissen natürlich, dass es später diese tragische Geschichte geben wird, wenn der Mishkan eingeweiht wird, dass Nadav und Avihu, die beiden älteren Söhne Aharons, irgendwie zu eifrig Opfer bringen und dass die dann daran sterben. Und hier haben wir den gleichen Nadav und den gleichen Avihu. Das kann man natürlich in Kombination setzen. Und jetzt gibt es Kommentare, die fragen, war ist das positiv zu sehen, dass am Schluss, wo wir diese seltsamen Verse 10 und 11 haben, am Schluss diese, die da vorne stehen, in Vers 9 wird uns noch einmal gesagt, das ist Moshe, Aharon, Nadav und Avihu und diese Shivim Misikne Israel, 70 der Skenim, dass sind die hier zu weit gegangen? Haben die hier irgendwie sich erdreistet, vorzutreten, eine Erscheinung zu sehen, die ihnen nicht zusteht, sie zu sehen? Vielleicht haben die da was Schlechtes gemacht. Und wenn es hier heißt in Vers 11, Loshalach Yado, Gott schickte nicht seine Hand gegen sie. Wenn Gott seine Hand zu jemandem schickt, ist das im Tanach meistens eine Formulierung für was eher Böses. Gott hat sie irgendwie, es hätte sie gestraft und hat sie nicht gestraft. Loshalach Yado, er schickte seine Hand gegen sie nicht. Man kann dann sehr leicht erklären, na gut, in dem Moment, wo Mosche auf den Berg hinaufgehen soll, ist nicht die Zeit gewesen, Menschen für etwas zu bestrafen, wo sie etwas falsch gemacht haben. Gott hat das aufgehoben für später. Und dann können wir das natürlich in Zusammenhang setzen mit der Geschichte, die wir später haben mit Nadav und Avihu. So wie die dort zu weit gegangen sind, so könnten die ja auch hier schon zu weit gegangen sein. Das ist eine Möglichkeit, das ein bisschen negativ zu lesen, dass man sagt, da ist etwas passiert. Die haben sich weit vorgewagt zu einem Niveau von Heiligkeit, das für normale Menschen, auch wenn es in dem Fall sicher größere von den normalen Menschen sind, aber für Menschen nicht passt. Das geht gar nicht. Und am Schluss in Vers 11 steht, die haben gegessen und getrunken. Ja, Moment mal, die haben eine Erscheinung Gottes gesehen und die essen und trinken. Das klingt ja ganz böse. Also man kann das negativ sehen. Man kann es auch positiv sehen. Wenn ich nach der Mehrheit der Kommentare gehe, die ich heute zur Vorbereitung angeschaut habe, dann ist es positiv. Aber wie gesagt, es gibt beide Lesarten. Man kann das auch durchaus positiv sehen, aber auch dann ist es vielleicht relativ typisch, dass hier Nadav und Abihu, die zwei, die später mal einen Schritt zu weit gehen werden, dass die auch hier bei denen sind, die ganz vorne sind. Wer sind, also bei Nadav und Abihu wissen wir, das sind Söhne Aarons. Aber wer sind diese Shivimskinim? Beziehungsweise es steht Shivim Misikni Israel, 70 von den Ältesten Israels. Also es gibt mehr als 70, aber 70 von denen. Jetzt normalerweise wissen wir, Skinim heißt an sich die Ältesten und sind typischerweise die Gelehrten. So etwas vielleicht auch wie Clanführer, Stammesführer, wenn wir versuchen in der Tora zu verstehen, was heißt dort Skinim. Rabbinische Sprache kann ja anders sein, also schauen wir nur in den Text der Tora. Wer sind die Skinim? Sind das so etwas wie Dorfälteste, die aber auch Gelehrte natürlich sein sollen. Es gibt hier eine Anmerkung bei Ibn Isra, dass er sagt, dieses Skinim sind nicht so die normalen Gelehrten, sondern er sagt, diese 70 von den Skinim sind 70 von den Erstgeborenen des Volkes. Das passt natürlich auch sehr gut zusammen, dass hier steht Misikni Israel. Es gibt offensichtlich viel mehr, denn es sind 70 von denen, die es gibt. Und eben Esa weist hier darauf hin, dass wir jetzt ja noch die Situation haben, dass die Erstgeborenen die Priesterfunktion in der Familie haben, weil das kommt ja erst mit dem goldenen Kalb, dass die Leviim die spezielle Aufgabe bekommen, die Tempeldiener zu werden. Also jetzt sind die Skinim noch die Erstgeborenen, die die rituelle Aufgabe eines Priesters haben und 70 von denen. Also dann haben wir eigentlich den ganzen Priesterstand. Aharon und seine zwei zu dem Zeitpunkt bedeutendsten älteren Söhne und 70 von denen, die als Erstgeborene eine priesterliche Funktion ausüben. Das schafft uns ein bisschen eine Frage, nämlich über die Rolle dieser Leute. Jetzt kann ich, wenn ich das so wie eben Esra lese, sage, okay, es gibt hier noch keinen Mishkan und es gibt hier daher auch noch keine Tempeldiener, weil es keinen Tempel gibt. Aber es gibt trotzdem jetzt eine Opferhandlung mit einem Altar. Und die hier rausgehoben sind, das sind halt die andernfalls in einem Mishkan oder in einem Beit HaMikdash den Laden dort schupfen würden und die Opferhandlungen betreuen würden. Und darum haben die hier diese besondere Rolle. Im Grunde findet hier so etwas statt, wenn ich nach dieser Lesart gehe, findet so etwas statt wie eine Vorwegnahme dessen, dass es ein Heiligtum geben wird, nur ohne dass diese schon gebaut worden wäre. Man kann natürlich Skinim jetzt auch einfach als die Gelehrteren lesen oder einfach so Älteste im Sinne von Familienanführer, Clananführer, ohne dass man eine priesterliche Funktion annimmt. Es muss ja nicht immer der in einer Familie das älteste Oberhaupt ist, ursprünglich der Erstgeborene seiner Familie gewesen sein. Also das ist nicht automatisch ident. Und dann kann ich mir auch sozusagen irgendwelche Menschen darunter vorstellen. Dann ist interessant, dass hier nicht unbedingt eine bestimmte Kaste angesprochen ist, sondern das ist durchaus offen, wer diese 70 sind. Also es ist nicht festgenagelt für alle Zeiten, dass ich eine bestimmte Familie, eine bestimmte Gruppe innerhalb des Volkes habe, die hier die Elite sind, sondern es gibt halt 70, die Elite sind, so wie wir das ja später kennenlernen werden im Laufe der weiteren Geschichten, die noch kommen, dass es die 70 obersten Gelehrten gibt. Also das kann ich natürlich so auch lesen.
Entschuldigung.
Jedenfalls haben wir eine Frage?
Jemand hat eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Entschuldige bitte.
Kein Problem.
Was wir hier haben, ist eine ganz typische Art, wie ein Vertrag geschlossen wird.
Ja.
Ja? Wir haben hier, wir können das vergleichen mit zum Beispiel wie Abraham und Abschalom haben sich diesen Vertrag geschlossen.
Abimelech.
Ja? Abimelech, ja, natürlich. Was haben sie gemacht? Sie haben ein paar Tiere geschlachtet,
ganz
sie haben
genau.
Zusammen gegessen.
Ganz genau.
Ja?
Ganz
Wer
genau.
ist
Ganz genau.
Die politisch wichtigen Leute? Ich glaube, diese 70 Mizkenei Israel, das sind, wie du vorhin vorgeschlagen hast, unter anderem Clanführer. Ich glaube, das sind Familienoberhäupter. Ja? Das sind,
Ich bin sehr einverstanden. Dann sind
und
wir
das
nicht bei
ist,
Ibn Ezra, aber ich bin sehr einverstanden.
das ist der Grund, warum man sich hinsetzt und isst. Das gehört zur Vertragsbesiegelung dazu.
Du bringst ein ganz super Stichwort ein. Wir haben ja das mit dem Essen noch irgendwie offen, richtig? Richtig, weil ich versuche ja darauf hinzukommen, dass es eben auch die positive Sichtweise gibt. Bis am Anfang haben wir die negative Sichtweise besprochen. Um Gottes Willen, die haben eine Erscheinung und die essen, ja? Aber es gibt ja auch die positive Sichtweise. Und dass es ein Bündnisritual ist, das ist, glaube ich, ganz klar. Und es ist ja aus ausdrücklich vom Brit, vom Bund die Rede. Das passt alles da hinein. Und so wie du es sagst, wären das dann einfach so die Repräsentanten des Volkes, die hingehen und den Vertrag unterschreiben für alle. Das halte ich für überaus plausibel. Ist, wie gesagt, nicht eben Ezra, aber ist die andere Möglichkeit, es zu lesen. Halte ich für überaus plausibel. Und es gibt dann noch eine interessante...
Sind das dann quasi die bei Jitro oder auf Jitros Anraten hin genommen werden? Ich meine, er gibt nie eine Zahl in der Parasha Jitro.
Das kann zusammenhängen. Ich glaube, es ist, das ist ja alles noch nicht so ganz klar. Wir sind gerade erst dabei, das System aufzustellen. Aber wir sehen natürlich, dass es hier 70 sind und später kriegen wir das dann mit den 70. Also das wird ja alles schon ein bisschen vorweggenommen. Auch, ich habe gesagt, auch bei diesem Opferritual, bei dem Altar, bei dem Opfer, das gebracht wird, da wird eigentlich schon etwas vorweggenommen, das wir später im Mishkan haben. Also gewisse Dinge kommen hier schon hoch, ja. Genau. Ich gebe uns den Text wieder. Ich glaube, ich habe ihn rausgenommen kurz, um besser mit euch sprechen zu können. Sekunde. So, jetzt solltet ihr wieder den Text haben, dann tun wir uns leichter, dem Text zu folgen. Vayishtov Moshe in Vers 4, Vayishtov Moshe hat all diese Sachen aufgeschrieben. Jetzt, wenn wir sagen, wir sind hier chronologisch, was wie gesagt, vor einem Jahr haben wir Rashi angeschaut, da haben wir gesagt, wir sind nicht chronologisch. Aber wenn wir sagen, wir sind chronologisch, dann kann das, was Moshe ja aufschreibt, sehr, sehr gut das sein, was wir in Parashat Mishpatim bisher gelesen haben. Genau diese Dinge. Die Parasha hat begonnen mit, lieber Moshe, du sollst dem Volk das und das sagen und wir haben all diese Listen davon mit Zwort bekommen und das schreibt er jetzt auf. Das ist einmal ein Stück von der Tora, das wir vorläufig haben. Das schreibt er jetzt auf. Der Ramban, der eben darauf besteht, dass es chronologisch ist, zum Beispiel einer, der das so sieht. Was schreibt Moshe hier auf? Ja, genau die Sachen, die jetzt gewesen sind. Und wir haben dann in Vers 7 gehabt, Sahin, wenn also dieses Bündnisritual gemacht wird, dann nimmt Moshe Sefer HaBrit. Er nimmt das Buch des Bundes. Das wäre dann also einmal dieser Text, sozusagen einmal ein Stück von der Tora. Rashi voriges Jahr hat gesagt, das ist nicht chronologisch. Das heißt, dann ist das irgendein Text, wo wir nicht genau wissen, wie er gelautet hat, der sagt, wir machen einen Bund, bevor die 10 Gebote kommen. Jetzt, wenn wir sagen, wir lesen das chronologisch, dann ist das wahrscheinlich genau dieser Text und hier haben wir genau das, worauf Erwin hingewiesen hat, Sefer HaBrit, ein Buch des Bundes. Das ist ein Bündnisritual. Und wie ich gesagt habe, das ergibt ja Sinn, dass wir sagen, die Verkündigung der 10 Gebote, so enorm dass das Ereignis war, da wurde kein Vertrag gemacht. Das muss ja jetzt irgendwie gemacht werden. Und das ist das, was hier geschieht. Hier wird das Bündnis geschlossen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was können wir machen mit denen, die dann höher oben sind. Ich wollte noch etwas anmerken. Es gibt einen interessanten Gedanken im Kommentar von Hirsch über diese Einteilung. Moshe geht ganz hinauf auf den Berg, das ist klar. Dann gibt es so eine Gruppe, die ein bisschen dazwischen steht. Aharon, Nadav und Abihu und die 70 Skenim. Und dann gibt es das Volk. Und man kann natürlich auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl haben, dass es hier eine Gruppe gibt, die so ein bisschen eine Mittelposition einnimmt. Also dass Moshe die Tora holen muss und dass das kein anderer zusammenbringt, das ist klar, das kaufen wir. Aber diese Gruppe, Aharon, seine Söhne und die Skenim, man muss das nicht so lesen, wie wir gerade entwickelt haben, sondern man kann auch ein mulmiges Gefühl darüber haben, dass da auf einmal eine vermittelnde Gruppe ist, was wir im Judentum so nicht haben normalerweise. Und hier springt hier einen interessanten Gedanken ein, dass das hier deshalb ist, weil sie haben ja noch nicht die ganze Tora und einstweilen brauchen sie das sozusagen. Während, wenn es dann einmal die Tora in ihrem vollen Umfang gibt, das kommt aber erst, dann wird so eine Struktur nicht unbedingt notwendig sein. Das ist auch eine Möglichkeit, es zu lesen. Wobei mir das, was wir vorhin besprochen haben, was Erwin angeregt hat, dass das einfach die Repräsentanten sind, die den Bündnisvertrag unterschreiben, das ist eine Lösung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Nur zur Ergänzung, dass es den Gedanken auch gibt. Jedenfalls haben wir in Vers 9, dass die da hinaufgehen, Moshe sowieso, und Aharon, Nadav und Abihu und die 70 von den Skenim. Und wir haben diese sehr, sehr seltsame Stelle gehabt, dass sie sehen, eine Erscheinung Gottes. Und unter seinen Füßen ist irgend so etwas wie ein Ziegel von Sapir und so etwas wie ein Wesen des Himmels, Latahor zum Reinen. Diesen Satz versteht natürlich niemand, das ist klar. Es erinnert aber auch ein bisschen an etwas. Es erinnert auch an etwas. An was könnte das erinnern im Tanach? An was könnte das erinnern? Es erinnert auch an Jeheskel. Es erinnert an die Thronwagenvision von Jeheskel. Und manche Kommentare weisen darauf hin, dass das eben auch so etwas war. Und ja, der Jeheskel hat auch nichts falsch gemacht. Und wenn man jetzt versucht, deren Auftreten hier positiv zu lesen, und ich bin da sehr dafür, dann kommt ja noch ein Argument dazu. Gott hat ja ausdrücklich gesagt, die sollen kommen. Also die sind ja nicht einfach so eigenmächtig da spazieren gegangen, wo sie nicht hätten hin sollen, sondern es war ja der Auftrag, dass sie kommen. Man könnte also maximal sagen, sie sind irgendwo zu weit vorgegangen oder sie haben sich nicht richtig benommen in dem Zeitpunkt. Aber an sich gibt es ja die Aufforderung zu kommen für genau diese Gruppe. Also soweit scheinen die ja gar nichts falsch gemacht zu haben. Und dann haben die da diese großartige Erscheinung, die ein bisschen so etwas Ähnliches ist wie die Thronwagenvision von Jeheskel, nur nicht so deutlich ausformuliert, sondern hier nur angedeutet. Aber sie haben eine Erscheinung, die Menschen normalerweise von Gott nicht haben. Ja gut, okay, warum auch nicht, wenn wir sagen, das ist einen Tag nach Matan Torah sozusagen die Unterzeichnung des Bündnisvertrages, wie wir gerade besprochen haben, dann haben die ein Niveau von Prophezeiung, das sie sonst eigentlich nie gehabt haben. Moshe ist natürlich der, der noch höher hinauf kann, ist klar. Die anderen sind normale Menschen. Und eben Esra bringt ja dann etwas Interessantes über das Essen. Es ist hier dieser seltsame Satz, dass diese Vornehmen der Bnei Israel, gegen die hat Gott seine Hand nicht geschickt, vayachazu et ha'elokim, vayochlu vayishtu. Dass er seine Hand nicht geschickt hat, kann ja heißen, dass das eben in Ordnung war. Sie sind so weit vorgedrungen mit einer Vision, mit einer Schau von Nevoa, einer Erkenntnis Gottes, die sie normalerweise nie hätten, zu der sie normalerweise anscheinend auch nicht in der Lage gewesen wäre, sonst wäre diese Bemerkung nicht notwendig. Gott hat seine Hand nicht geschickt, weil in dem Fall war das okay. Und was machen wir dann mit dem Essen und Trinken? Sagt eben Esra, das ist eine Abgrenzung gegen Moshe. Weil Moshe wird jetzt gehen, 40 Tage und 40 Nächte auf den Berg, und wir wissen, dort gibt es nichts zum Essen und zu trinken. Moshe war 40 Tage oben ohne Essen und Trinken. Das machen Menschen normalerweise nicht. Sondern diese Gruppe, Aharon, Nadav und Avihu und die 70 von den Skenim, das sind Menschen, die müssen auch essen und trinken. Die müssen auch dann essen und trinken, wenn sie eine Vision haben. Menschen müssen irgendwann essen und trinken. Also sie sind hier anders als Moshe, der 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg war, ohne zu essen und zu trinken. Und in dem Sinn ist das ein Satz, der uns diesen Unterschied deutlich macht. Es gibt auch, ich glaube, das bringt auch eben Israel, es gibt auch die Ansicht, dass das, was sie hier gegessen haben, die Opfer sind. Da wurde ja gerade ein Opfer gebracht. Und das kann ein Schlamim-Opfer gewesen sein. Ein Opfer, das von allen gegessen wird. Und das ist das, was sie gemacht haben. Und dann sind wir bei dem, was wir vorhin besprochen haben, dass das eine Bündniszeremonie ist. Und bei der Bündniszeremonie setzt man sich nachher gemeinsam zum Essen. Weil dieses Opfertier, das geschlachtet wurde, das wird auch verspeist. Und die sind diejenigen, wiederum als Repräsentanten des Volkes, können wir sagen, die das verspeisen. Also das ist eine Möglichkeit, diesen etwas kryptischen Absatz zu erklären, wenn wir sagen, es ist chronologisch, das alles war am Tag nach dem Aseret HaDibrot und ist ganz genau so, wie es nachher weitergehen wird, unmittelbar bevor Mosche raufgeschickt wird auf den Berg. Dieser Tag zählt dann schon dazu als der erste Tag, wo Mosche hinaufgeht. Wir kennen diese berühmte Auslegung, dass das Volk dann nervös geworden ist, weil sie sich verzählt haben. Das kann dann zu dem Problem beigetragen haben, das wir dann bekommen beim goldenen Kalb. Aber noch sind wir nicht dort, sondern der Schluss der Parascha ist, dass Mosche von Hashem aufgefordert wird, hinaufzugehen. Und er wird dort sein. Und Gott sagt, ich werde dir geben. Et haluchot ha-even, veha Torah, veha mitzvah. Die Luchot von Stein. Es wurden ja die 10 Gebote gehört, aber es ist noch kein schriftlicher Text da. Veha Torah und die Torah und ha-mitzvah. Einige von euch werden kennen am Anfang von Sefer Hamada vom Rambam, am Anfang von Mishneh Torah im ersten Band Sefer Hamada, dass der Rambam erklärt, Luchot sind logischerweise die Tafeln mit den 10 Geboten und Torah und Mitzvah ist dann Torah Shebichtav und Torah Shebe'alpeh. Und Moshe macht das, jetzt ist es Jehoshua. Jetzt ist es Jehoshua, der mit ihm weit hinaufgeht, weil Jehoshua wird später mal der Musterschüler werden. Wir sehen hier auch so ein bisschen die Aufgabenteilung. Aharon, Nadav und Abihu waren für das Priesterliche zuständig. Jehoshua wird später einmal der Nachfolger von Moshe werden und ist wohl schon so etwas wie sein Musterschüler. Und der geht jetzt auch ein Stück weit. Und zu den Skenim wird gesagt, sie sollen hier warten und so weiter und so fort. Und wir erfahren noch über die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes. Und dann schließt unser Parascha damit, dass Mosche in die Wolke verschwindet und auf den Berg hinaufgeht. Und er war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Hier ist der Stand der Dinge noch, dass er nach 40 Tagen und 40 Nächten zurückkommt und alles perfekt sein soll. Wir wissen, dass es dann nicht der Fall sein wird. Gut, das war's für heute. Anmerkungen, Fragen?
Ja, Entschuldigung.
Ergänzungen, ja.
Ich finde es trotzdem sehr eine sehr verwirrende Sache, wie diese 70, 75 Leute insgesamt Gott sehen, seine Füße sehen, den saphirenen Boden unter seinen Füßen sehen. Ja. Eine Zeit, demnächst wird Mosche sehr unterwürfig und respektvoll den lieben Gott fragen, ob er ihn sehen darf. Und Gott wird ihm sagen,
geht nicht, genau.
Von ihm darfst du mich sehen, okay?
Ja, natürlich. Wobei, du hast in jedem Fall den Jeskel als Gegenbeispiel. Also, wir müssten auch Jeskels Tonwagenvision und Mosches, Mosches Erfahrung sehen. Nö, wir gegenüberstellen. Ich nehme an, die Frage ist, was und wie viel man sieht. Ja. Also, Mosche wollte wahrscheinlich noch mehr sehen. Nicht nur den Thronwagen, sondern den lieben Gott wirklich. Es Kommentare, die hier an unserer Stelle auf den Jeskel verweisen, machen das auch mit dem Hinweis, dass sie eben nicht Gott gesehen haben. Es steht zwar, sie haben Gott gesehen, ja, aber man kann es so verstehen, sie haben so etwas gesehen wie bei Jeskel. Der hat auch nicht Gott gesehen. Der hat gesehen, der hat den Sockel gesehen, wo Gott drauf sitzt, sozusagen, bildlich gesprochen. Also, so kann man es lösen. Aber ich kenne Leute, die sagen oder schreiben, dass das der unverständlichste Satz von der Tora überhaupt ist. Also, dass diese Stelle schwer auszulegen ist, ist klar. Es ist auch kein Zufall, dass es hier zu diesem Absatz so viele verschiedene Auslegungen gibt. Ich meine, wir haben immer verschiedene Auslegungen. Aber bei einer Stelle, die dermaßen unklar ist, gibt es natürlich dann noch mehr verschiedene Lesarten. Was ich ein bisschen versucht habe, ist auch zu zeigen, wie welche Lesart an was anknüpft. Also alle haben ihre Gründe, warum sie so argumentieren und haben sich nicht einfach irgendwas ausgedacht. Aber wir sehen ja, dass es eine ganze Menge von verschiedenen Lösungen gibt.